Deutschlandfunk, Medias Res.
Es begrüßt Sie Annika Schneider. Unsere Gesellschaft ist gespalten, und zwar zwischen denen, die in den Krankenhäusern bis zur Erschöpfung schuften und Schwerkranke quer durch die Republik fliegen, und denen, die an den Glühweinbuden stehen und in ihrem Alltag von der Pandemie gar nicht so viel mitbekommen. Ein Bindeglied, das diese beiden Erfahrungswelten miteinander verknüpft, ist die Medienberichterstattung. In den Nachrichten ist gerade täglich zu hören, wie gefährlich die Lage inzwischen ist. Trotzdem fährt die Politik noch immer keine eindeutige Strategie. Wo ist sie denn nun, die vielgerühmte Macht der Medien, wenn man sie mal braucht? Das fragen wir heute. Was tun gegen die immer weiter steigenden Infektionszahlen? In der Talksendung Anne Will saßen gestern die, die es wissen müssten, unter anderem die Grüne Annalena Baerbock und Christian Lindner von der FDP aus der neuen Regierungskoalition, aber auch noch Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Zu hören waren vor allem Phrasen. Es ging viel darum, Instrumente auszuschöpfen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dabei lesen wir seit Wochen von überlasteten Pflegekräften und langen Warteschlangen für Boosterimpfungen. Die Medien warnen also mit aller Dringlichkeit, aber es passiert wenig. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Es gibt ja dieses Bild von den Medien, die die Regierung vor sich her treiben. Zeigt sich gerade, dass es mit der Macht der sogenannten vierten Gewalt doch nicht so weit her ist?
Nein, das würde ich daraus nicht schließen. Natürlich, einzelne Medien haben sich nicht durchgesetzt, die sehr früh gewarnt haben. Führende Virologinnen und Virologen haben sich nicht durchgesetzt. Die Warnungen vor der vierten Welle, die jetzt hereinbricht mit aller Wucht und aller Kraft, waren ja seit dem Juli 2021 da. Also wir erleben eigentlich aus meiner Sicht etwas anderes, ein Lehrstück der Lernunfähigkeit und die tragische Situation, dass wissenschaftliche Einsicht nicht zu politischem Handeln führt, dass vorausschauendes Handeln, vorausschauende Kommunikation in der Politik fehlt. Meine Rekonstruktion für die zögerlichen Reaktionen, die Sie beschrieben haben, für dieses Abwarten und Taktieren auf politischer Seite ist ein anderes, eigentlich eine Art fatales Zusammenspiel von politischem Wunschdenken und dem Wunschdenken einzelner Medienhäuser und einer Verunsicherung, die auch durch die sozialen Medien in der Bevölkerung verbreitet ist. Wir haben ja, wenn wir einen Moment lang zurückblicken, diesen Zickzackkurs in der Pandemiebekämpfung gehabt von Armin Laschet, der die Regierungslinie der Kanzlerin sicher verwässert hat als Kanzlerkandidat. Wir haben Regierungsparteien, neue Regierungsparteien, damals noch Oppositionsparteien gehabt, die sich sehr früh ohne Not auf eine weiche Linie festgelegt haben. Denken Sie insbesondere an die FDP und ihre dramatischen Fehlprognosen. Man hat da kaum aus der Oppositionsrolle eigentlich bis vorgestern herausgefunden. Und wir haben drittens einzelne Medienhäuser und einzelne Medien. Denken Sie insbesondere auch an die Bild-Zeitung, die eigentlich über Wochen und Monate hinweg jetzt eine faktische Gewissheit, die es gab in der Pandemiebekämpfung, in eine medial inszenierte Pseudo-Ungewissheit verwandelt hat. Also wenn wir nochmal zurückblicken, es gab ja eine Phase echter Ungewissheit 2020 ganz zu Beginn. Was ist das für ein Virus? Wie gefährlich ist es? Und dann aber ab Sommer 2020 konnte man wissen, ja, Impfungen sind das zentrale Mittel, ja, Kontaktbeschränkungen sind nötig, ja, Masken helfen. Und was danach folgte, ist aus meiner Sicht eine medial befeuerte Pseudo-Ungewissheit, befeuert durch einzelne Talkshows, die Impfskeptiker auf das Schild gehoben haben, befeuert aber auch durch einzelne Medienhäuser. Denken Sie an Springer, denken Sie an die Kommentare, die man tagtäglich in der Welt oder auch in der Bild-Zeitung finden.
Wobei wir ja jetzt, wir sprechen von Anne Will, wir sprechen von den öffentlichen Rechtlichen, von der ARD, das ist sicherlich nicht ganz das Gleiche wie die Springer-Presse. Und da, denke ich mal, war die Situation ja gestern relativ klar. Da waren auch keine Impfskeptiker mit, die im Podium saßen. Was ist denn da die Aufgabe von auch den seriösen Medien, wenn wir auf die schauen? Reicht es, wenn die immer nur darstellen und warnen? Oder gibt es dann auch noch etwas darüber hinaus, was Journalistinnen und Journalistinnen tun können oder sollten?
Nur um nicht missverstanden zu werden, ich rede auch nicht über die Talkshow von Anne Will, sondern versuche ein größeres Bild, ein breiteres Bild zu zeichnen. Und wenn man dieses breitere Bild in den Blick nimmt, dann sieht man eigentlich, ist das das größte Parallelexperiment im vergleichenden Regieren, das wir jemals hatten, diese Pandemie. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht auf journalistischer Seite so einen Adlerblick, eine Adlerperspektive, also weg von der Pseudoneutralität.
Also auch
weg.
Mehr Einordnung, mehr Sortieren.
Mehr Einordnung, mehr Orientierungswissen, weniger klickzahlgetriebene Konfliktorientierung hin zu etwas, was man vielleicht engagierte Objektivität nennen könnte. Also sagen, was ist, aber durchaus auch, was sein sollte. Sie können ja sehen, wie glänzend einzelne Länder, denken Sie an Südkorea, gut 3000 Tote hat man hier zu beklagen bei einer Bevölkerung von 51 Millionen, wie gut einzelne Länder durch die Krise gekommen sind und hier aus der Adlerperspektive sichtbar machen, welche Strategien funktionieren und sie gegenüber einer kurzatmig gewordenen Politik einklagen, das schien mir als das Gebot der Stunde.
Das ist eine Einschätzung von dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung hier, Herr Pörksen.
Ich danke Ihnen.
Kurz bevor der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl vor 4 Jahren starb, wurde ihm noch ein Schmerzensgeld in Millionenhöhe zugesprochen. Zahlen sollte es der Autor Heribert Schwan, der Interviewaufnahmen des Altkanzlers zu einem Buch verarbeitet hatte. Allerdings gegen Kohls Willen. Nach dem Tod des Altkanzlers führte seine Witwe den Rechtsstreit weiter. Als Erbin beanspruchte sie das Schmerzensgeld für sich. Heute Mittag hat nun der Bundesgerichtshof entschieden, Maike Kohl-Richter hat keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Trotzdem darf Heribert Schwan einen Teil der Kohl-Zitate nicht weiter verbreiten. Thomas Wagner war für uns bei der Urteilsverkündung dabei.
Mit dem Tod ist vorbei. Vorbei mit einem Entschädigungsanspruch wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Und das bedeutet konkret, der 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe hat am Vormittag die Entschädigungsklage von Maike Kohl-Richter, der Witwe des am 16. Juni 2017 verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlers, zurückgewiesen. Diese Entschädigungsklage war in der Hauptsache gegen den Journalisten Heribert Schwan gerichtet, Autor des Buches Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, ein Buch voll mit Aussagen und Zitaten des einstigen Bundeskanzlers, der Veröffentlichung aber niemals zugestimmt hatte. Noch bevor Kohl am 16. Juni 2017 starb, hatte der Ex-Kanzler rechtliche Schritte wegen Verletzung seines Persönlichkeitsrechts gegen Schwan, einen Co-Autor und den Buchverlag erhoben. Rechtliche Schritte, die seine Witwe bis hin zum Bundesgerichtshof weiterverfolgt hat. Vergebens, wie seit heute Vormittag klar ist. Stefan Seiters, Vorsitzender Richter am 6. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes.
Nach der Senatsrechtsprechung ist der Anspruch auf Geldentschädigung wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts im Grundsatz nicht vererblich.
Denn bei der Entschädigung als Folge einer Persönlichkeitsrechtsverletzung stehe in der rechtlichen Betrachtung der Genugtuungsgedanke im Vordergrund.
Einem Verstorbenen kann Genugtuung aber nicht mehr verschafft werden.
In einem weiteren Punkt kann Maike Kohl-Richter aber einen Teilerfolg verbuchen. Dabei geht es um 116 Textpassagen mit zum Teil recht deftigen Kohl-Zitaten, die Heribert Schwan in seinem Buch niedergeschrieben hat. Maike Kohl-Richter klagte in diesem Zusammenhang auf Unterlassung und wollte damit ein Verbot der weiteren Veröffentlichung erwirken. Einige dieser Zitate las der Vorsitzende Richter Stefan Seiters bei der Verkündung des Urteils vor. So wird Helmut Kohl in dem Buch von Heribert Schwan beispielsweise in seiner Einschätzung über die spätere CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Worten zitiert:
Diese Dame ist ja wenig vom Charakter heimgesucht.
Und über Gerhard Schröder, seinem Amtsnachfolger, soll Kohl laut dem Schwan-Buch gesagt haben:
Aus dem wird auch in 100 Jahren nichts. Er ist von Hannover weg und hat nahezu alle sitzen lassen, abgesehen von Steinmeier.
Diese Zitate seien, so Richter Seiters, zwar manchmal von einer gewissen Derbheit gekennzeichnet, das sei aber nicht ausschlaggebend, vielmehr zähle der Wahrheitsgehalt und dabei hapere es laut Urteil allerdings in der Tat bei 29 Zitaten, bei denen der 6. Zivilsenat der Unterlassungsklage der Kohl-Witwe stattgab. Dabei handele es sich um Fehlzitate, weil sie aus dem Zusammenhang gerissen veröffentlicht worden seien.
Hierbei sind Fehlzitate Aussagen, die der Erblasser nicht oder jedenfalls nicht so wie dargestellt getätigt hat.
Dies sei bei 29 Zitaten der Fall gewesen. In diesen Fällen gab der Bundesgerichtshof der Unterlassungsklage von Maike Kohl-Richter statt. Bei einer unbestimmten Zahl weiterer Zitate müsse die Vorinstanz prüfen, ob es sich um Fehlzitate handele oder nicht. Am Ende der Urteilsverkündung schien es vor dem Verhandlungssaal nur Sieger des Rechtsstreites zu geben.
Ja, also wir sind vollständig zufrieden damit, dass Fehlzitate weiterhin nicht verbreitet werden dürfen, dass hier eine Verletzung der Menschenwürde des Erblassers gesehen wird und deswegen ein solcher Anspruch bejaht wird.
So Matthias Siegmann, Rechtsvertreter der Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter, die persönlich nicht anwesend war. Enttäuscht zeigte er sich aber wegen der Ablehnung der Geldentschädigungsklage. Darüber wiederum äußerte sich höchst zufrieden der beklagte Journalist und Buchautor Herbert Schwan.
Sie werden sich vielleicht denken können, wie erleichtert ich bin, dass nach diesem Urteil des Bundesgerichtshofes auf jeden Fall kein Geld fließen wird.
Herbert Schwan in einem Beitrag von Thomas Wagner. Polen ist seit 2004 EU-Mitglied, will sich aber nicht an alle Regeln halten. Es ist noch nicht lange her, dass sich Teile des Landes zu LGBT-ideologiefreien Zonen erklärten. Also Schwule, Lesben, Transmenschen und Bisexuelle ausschließen wollten. Dafür steht diese Abkürzung. Eine polnische Zeitung, die über diese und andere Entscheidungen kritisch berichtet, ist die Gazeta Wyborcza. Sie entstand kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und hat sich als liberale und proeuropäische Stimme etabliert. Nun aber hat sich die Redaktion in einem Brief an ihre Leserinnen und Leser gewandt. Sie fürchtet um ihre unabhängige Berichterstattung. Denn der Mutterkonzern Agora, zu dem die Gazeta Wyborcza gehört, hat den Herausgeber der Zeitung fristlos entlassen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Chefredakteur Bartosz Wielinski. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die Kündigung wurde begründet mit disziplinären Gründen. Was steckt dahinter?
Ja, das ist ein bisschen ungewiss. Man hat uns gesagt, dass Jerzy Wójcik, unser Herausgeber, hat einen Mitglieder der Vorstand wegen Mobbing angeklagt. Der Vorstand hat einen Aufschuss gerufen, um diese Anklage, das Verdacht zu klären. Das war erfolglos. Die Klage wurde nicht bestätigt. Und nur deswegen, dass er sich beklagt hat, sollte er fristlos gekündigt werden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das finde ich illegal. Und wir werden vor der Erklärungen vor dem Vorstand verlangen.
Nun ist es ja so, Ihr Herausgeber Jerzy Wójcik ist seit Jahrzehnten dabei. Kam der Rauswurf für Sie jetzt überraschend?
Also es ist überraschend. Der Vorstand hat das schon angekündigt im Juni, dass man mit Jerzy Wójcik nicht mehr zusammenarbeiten wolle. Wir haben dagegen damals ganz heftig protestiert. Der Vorstand hat sich zurückgezogen. Aber ja, nach dem Ablauf der einigen Monaten, die Entscheidung wurde ins Leben gesetzt. Unser Herausgeber wurde fristlos gekündigt. Das war eine Überraschung, dass das erst jetzt passiert hat. Also wir waren im Gespräch mit dem Vorstand über Zusammenarbeit, über künftige Haushalt, über Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Agora. Und plötzlich hatten wir eine Information bekommen, Wójcik muss ja gehen, fristlos ohne Entschädigung, infolge einer Disziplinarverfahren. Ja, das war eine sehr große Überraschung.
Sie haben mit diesem Brief reagiert, den ich schon erwähnt habe, in dem Sie warnen, dass die unabhängige Berichterstattung nun in Gefahr sei. Wo ist da der Zusammenhang?
Naja, also wenn die Vorstand ein Mann, also Jerzy Wójcik war Teil unserer Redaktion, ja, war ein wichtiger Spieler bei uns, war der Mann, der hat unsere digitale Transformation begleitet. Dank ihm ist die Gazeta Wyborcza, steht die Gazeta Wyborcza auf festen, starken Füßen als wichtigste Subskriptionsmedien, nicht nur in Polen, sogar in Zentraleuropa. Wir haben 260.000 digitale Abonnenten, das ist ja riesig viel. Gazeta Wyborcza erscheint nur auf Polnisch, nicht auf Englisch, nicht auf Deutsch, also so groß ist unsere Lesezahl. Also das war auch Jerzy Wójciks Verdienst, dass wir so erreicht haben. Und wenn der Vorstand jetzt Entscheidung trifft, ihm zu entlassen, es könnte auch passieren, dass bald werden die anderen Kollegen entlassen, nur deswegen, dass der Vorstand eine andere Zukunftsvision der unserer Zeitung hat. Ja, das ist eine Bedrohung. Wenn der Vorstand eine Personalpolitik der Redaktion betreibt. Das ist ja immer gefährlich.
Nun ist aber ja gerade die unabhängige Berichterstattung das Markenzeichen von Ihrer Zeitung und Sie haben den Erfolg ja gerade auch schon beschrieben. Das ist ja eigentlich unlogisch, dass ein Konzern so ein wertvolles Produkt jetzt aufs Spiel setzt, oder?
Ja, und dazu kommt noch eine Sache. Wir leben in ganz feindlicher politischer Umgebung. Die polnische Regierung, der Partei Recht und Gerechtigkeit, bestrebt irgendwelche Beschränkungen der Medienfreiheit. Also die Journalisten stehen seit 2015 unter sehr großem Druck, politischen Druck, finanziellen Druck. Die staatlichen Konzerne kaufen Zeitungen ein, versucht man wirklich die freie Presse einzudämmen und plötzlich macht das unser Vorstand ein solcher Schritt. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also unsere Position, unsere Rolle als der Verteidiger der Demokratie in Polen ist auch bedroht damit. Es geht nicht nur um Geld, sondern um die Rolle, die Gazeta in polnischer Gesellschaft spielt.
Ganz kurz zum Schluss noch. Sie sind stellvertretender Chefredakteur. Fürchten auch Sie jetzt um Ihren Job?
Ich habe daran nicht gedacht noch, ehrlich gesagt. Also wir kümmern uns jetzt darum, dass wir mit der Vorstand ehrlich sprechen könnten über unsere Zukunft und wir fordern, dass unser Kollege Jerzy Wójcik zurück an der Arbeit könnte. Das ist mein Ziel. Also meine Zukunft habe ich noch nicht gedacht.
Das sagt Bartosz Wieliński, stellvertretender Chefredakteur der polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Um die Pressefreiheit einzuschränken, greift die russische Regierung schon mal zu perfiden Mitteln. Seit 2017 können Medien in Russland zu ausländischen Agenten erklärt werden. Eine Einstufung, die gerade für kleinere Projekte oft das Aus bedeutet. Zunächst wurden nur Sender auf die Liste gesetzt, die tatsächlich von ausländischen Staaten finanziert werden, zum Beispiel die Voice of America. Doch seit April sind nun 24 neue Medien- und Internetprojekte hinzugekommen, von denen die meisten aus der russischen Zivilgesellschaft stammen. Dagegen protestieren Russinnen und Russen nun. Florian Kellermann berichtet aus Moskau.
Roman Schlenow ist investigativer Journalist. Aber der russische Staat betrachtet ihn als Agenten und das gleich in doppelter Hinsicht. Das Justizministerium hat das Internetportal Vajnie Istorie, wichtige Geschichten, das er mitbegründet hat, auf die Liste der ausländischen Agenten gesetzt. Und zusätzlich noch einmal Roman Schlenow persönlich. Der 46-Jährige kann da nur den Kopf schütteln. Die Situation ist absurd. Viele unserer Veröffentlichungen handeln von Personen, die zur Staatsmacht gehören oder ihr nahestehen, besonders Freunde von Präsident Wladimir Putin. Die haben oft die Staatsangehörigkeit auch von anderen Staaten. Und sie haben oft im Ausland Offshore-Firmen registriert, zu denen sie erhebliches Geld aus Russland transferieren. Sie seien also die eigentlichen ausländischen Agenten, meinte Roman Schlenow. Zuerst erstellte die Regierung eine Liste mit Nichtregierungsorganisationen, die sich als ausländische Agenten bezeichnen müssen. Dann kamen Medien dran und zuletzt sogar Privatpersonen. Den Titel erhält, wer zwei Kriterien erfüllt. Sie oder er bekommt Geld auch aus dem Ausland und betätigt sich politisch. Das Justizministerium muss keines von beidem nachweisen. Und was politische Betätigung bedeutet, ist nicht klar definiert. Für Roman Schlenow hat das erhebliche Auswirkungen. Jeder verständige und anständige Mensch in Russland versteht, wozu diese Listen geführt werden. Aber natürlich macht es dieser Titel schwerer, mit Staatsbediensteten zu sprechen und auch mit anderen Quellen. Die Menschen haben Angst. Sie wissen nicht, wie das für sie endet, wenn sie mit jemandem sprechen, der dem Staat nicht gefällt. Davon abgesehen muss der Journalist nun auch alle persönlichen Ausgaben dokumentieren. Er muss sogar fixieren, wie viel Geld er für Hygieneartikel und für Nahrungsmittel ausgibt. Und selbst einen Kommentar in einem sozialen Netzwerk muss er mit dem Hinweis ausländischer Agent versehen. Dagegen regt sich Widerstand. Fast 260.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben. Auch die Historikerin Tamara Edelmann, dem Fernsehsender Dozd, sagte sie:
Ich will gar nicht davon reden, dass dieses Gesetz undemokratisch ist, gegen die russische Verfassung verstößt und die Menschenrechte verletzt. Das ist offensichtlich. Ich will als Historikerin vielmehr sagen, dass in einer Gesellschaft, in der Menschen zu Aussätzigen gemacht werden, alles schiefläuft. Diese angeblichen Agenten sollen nicht mehr arbeiten und Geld verdienen dürfen. Dass das Gesetz wirklich abgeschafft wird, glauben in Russland nur wenige. Aber die Chance, es zumindest zu verändern, besteht. Denn selbst Präsident Wladimir Putin gab sich im Oktober nachdenklich. Ja, sicher müssen wir uns das noch einmal ansehen, diese verschwommenen Kriterien. Selbst persönliche Bekannte sagen mir, wir engagieren uns für wohltätige Zwecke und dann werden wir als ausländische Agenten eingestuft. Ich habe der Präsidialadministration und der Duma den Auftrag gegeben, dieses Instrument zu vervollkommnen und es keinesfalls zu missbrauchen. Der kremlnahe Verband der Journalisten Russlands hat bereits Änderungsvorschläge ins Parlament eingebracht. Demnach sollen Personen, die als ausländische Agenten gelten, zumindest ihre persönlichen Beiträge in sozialen Netzwerken nicht mehr kennzeichnen müssen. Außerdem soll das Justizministerium Medien und Personen nicht sofort auf die Agentenliste setzen können. Die Betroffenen sollen 3 Monate Zeit haben, um Stellung zu nehmen. Die Forderung von Experten, dass der Status künftig nur durch ein Gericht bestimmt werden kann, erhebt der Verband jedoch nicht. Einige unabhängige Medien haben ihre Arbeit bereits eingestellt, weil sie als Agenten bezeichnet wurden. Werbepartner waren abgesprungen. Für Roman Schleinov kommt das nicht in Frage. Ich werde mir nicht überlegen, was ich veröffentlichen darf und was nicht. Ich arbeite so weiter wie bisher. Aber viele meiner Kollegen haben das Land schon verlassen, weil sie nicht wissen, was ihnen in Russland letztendlich droht. Diesen Schritt schließt Roman Schleinov auch für sich nicht aus, wenn der Druck zu groß werden sollte.
Ein Beitrag von Florian Kellermann. Und zum Schluss nochmal zurück zu Corona.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Wolfgang Traub, bin Redakteur beim Trostberger Tagblatt, einer Lokalausgabe der Passauer Neuen Presse. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: Vierte Welle sorgt für Blechlawine am Testzentrum. Dabei geht es um den enormen Ansturm auf die 2 Testzentren im Landkreis Traunstein, der schließlich einer der Landkreise mit den höchsten Inzidenzen in der Republik ist. Und der stellvertretende BRK-Kreisgeschäftsführer und das BRK betreibt die 2 Teststationen, spricht sich dafür auch aus, auch die PCR-Tests wieder kostenlos durchzuführen.
Nach den Nachrichten geht es mit gescheiterten Kunstwerken weiter, hier im Büchermarkt. Mein Name ist Annika Schneider, ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.